Ernährung ist in dem Sinne wichtig, weil wir Menschen werden durchs gemeinsame Essen zum Beispiel geprägt. Wir lernen viel Kultur übers Essen, wir lernen viele Sitten und Bräuche und deswegen ist Ernährung halt eben nicht nur im Sinne wichtig, dass man sich ernähren soll, sondern eben auch das gemeinsame Essen.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Mein Name ist Mariana Friedrich und ich habe wieder ein spannendes Forschungsthema dabei. 30% der Studierenden in Deutschland sind arm, mahnte Mitte Mai der Paritätische Wohlfahrtsverband. Insgesamt leben mehr als 13 Millionen Menschen bei uns unter der Armutsgrenze. 1,65 Millionen Menschen sind auf die Angebote der Tafeln angewiesen, um sich ernähren zu können. Wie die Situation konkret vor Ort in Fulda aussieht, hat sich eine Gruppe Studierender der Hochschule Fulda in den vergangenen Monaten angesehen. Sie wollten herausfinden, wer die Menschen sind, die zu den Tafeln gehen. Wie äußert sich Ernährungsarmut und was ist dran an den Mythen über Menschen, die beim Lebensmittelkauf aufs Geld achten müssen? Was die Studierenden aus dem Fachbereich Ökotrophologie unter Anleitung von Professor Christoph Klotter herausgefunden haben, darum soll es in den nächsten Folgen bei Gesprächsstoff gehen. Richtig gehört, Folgen. Denn wir machen aus diesem Thema eine Doppelfolge, um wirklich tief einsteigen zu können. Heute schauen wir uns zunächst an, auf welcher Basis die Untersuchung ansetzt und wie die Gruppe daraus eine Forschungsfrage entwickelt hat. Dafür sind Katrin Hauenstein, Luisa Maria Hohmann und Sina Lassauer bei mir am Mikrofon. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor, wer seid ihr?
Hallo, also ich bin die Katrin, ich bin 21 und ich studiere Ökotrophologie in Fulda.
Hallo, ich bin Luisa und ich bin auch 21 und studiere auch Ökotrophologie an der Hochschule in Fulda.
Hallo, ich bin die Sina, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere ebenfalls Ökotrophologie in Fulda.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich heute so ein bisschen in eure Forschungsarbeit hineinschauen zu lassen. Wir wollen ja über Ernährungsarmut in Deutschland reden. Armut, Ernährungsarmut, diese Begriffe hören wir relativ häufig, aber was ist das eigentlich? Worüber sprechen wir da, wenn ihr das wissenschaftlich untersucht? Vielleicht kann das einer von euch kurz für mich einordnen. Was ist denn Ernährungsarmut, Armut an sich und kann man Armut auch nochmal unterscheiden in verschiedene Formen?
Also man kann Armut in zwei verschiedene Gruppen unterteilen, einmal die absolute Armut und einmal die relative Armut. Die absolute Armut ist eben, wenn Menschen nicht mehr ihre Grundbedürfnisse decken können. Dann gibt es noch die relative Armut, in der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld im Verhältnis ärmer sind als die anderen Menschen. Und dann gibt es noch die Ernährungsarmut. Die Ernährungsarmut ist wirklich die Armut, die Menschen halt eben aufweisen, die nicht mal ihre Nahrungsmittel zum Beispiel decken können, weil Geld fehlt oder weil die Nahrungsmittel an sich eben fehlen.
Wie viel Geld steht zum Beispiel ALG-II-Empfängern denn für die Ernährung zur Verfügung?
Also das ist je nachdem, ob man allein lebend ist oder Familie hat, verändert sich der Wert ein bisschen. Aber so im Durchschnitt sind es ungefähr 440, 450 Euro.
Und was bleibt davon übrig? Hast du eine Zahl, wie viel das pro Tag ist zum Beispiel?
Also von diesen 449 Euro, die ungefähr zur Verfügung stehen, bleiben noch circa 5 Euro wirklich nur für Lebensmittel. Und das ist ja pro Tag sehr wenig. Also ich meine, um wirklich gesund leben zu können, sind 5 Euro ja eigentlich gar nichts. Und ich meine, in Deutschland gibt es mittlerweile, beziehungsweise 2021, 4 Millionen Arbeitslosengeld II oder Hartz-IV-Empfänger. Und diese Zahl von 4 Millionen ist eher tendenzsteigend. Also es ist nicht so, dass wenig Menschen in Deutschland davon betroffen sind.
Das ist wirklich wenig. 5 Euro pro Tag, das sind 35 Euro für den kompletten Wocheneinkauf. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber 35 Euro finde ich richtig wenig für einen Wocheneinkauf, um sich dann auch noch gesund zu ernähren. Wie ist es denn bei dir? Was gibst du denn so aus?
Ja, ich fürchte, die 35 ist doch gar nicht so einfach einzuhalten. Also so, ich sag mal, im Durchschnitt ist es doch über 35 Euro.
Welche Rolle spielen denn Ernährung und Ernährungsverhalten für uns in der Gesellschaft?
Ernährung spielt eben im kulturellen und im soziologischen Sinn auch eine sehr große Rolle. Also Ernährung ist in dem Sinne wichtig, weil wir Menschen werden durchs gemeinsame Essen zum Beispiel geprägt. Wir lernen viel Kultur übers Essen, wir lernen viele Sitten und Bräuche und deswegen ist Ernährung halt eben nicht nur im Sinne wichtig, dass man sich ernähren soll, sondern eben auch das gemeinsame Essen, also in der Gruppe und sich sozialisieren und eben miteinander auch Zeit verbringen. Und deswegen spielt Essen halt eben und Ernährung im Allgemeinen auch eine große Rolle.
Ich glaube, das kann jeder ganz gut nachvollziehen, wenn wir allein einfach mal an uns selber denken. Wenn wir mit Freunden in der Stadt unterwegs sind oder mit Bekannten und wollen irgendwo einen Kaffee trinken, uns hinsetzen, ein Eis essen, möchte ich eigentlich nicht darüber nachdenken, kann ich mir das gerade leisten oder muss ich dann für den Rest des Monats auf etwas anderes Wichtiges verzichten? Und ich glaube, da kommen wir in einen Punkt rein, wo jeder sehr gut nachvollziehen kann, wie wichtig dieses gemeinsame Ernähren ist, weil es eben nicht nur darum geht, die Grundbedürfnisse zu stillen, sondern auch mit anderen zu interagieren, eine schöne Zeit zu verbringen, sich zu entspannen und dazu gehört immer auch Essen und Trinken. Warum war das Thema für euch so interessant, euch diese Ernährungsarmut und den Einfluss mal genauer anzugucken?
Wir fanden es halt sehr interessant, weil man hört immer Menschen, die vielleicht weniger Geld haben, dass sie sich gleichzeitig schlecht ernähren. Und dann haben wir uns halt wirklich gefragt, ob das halt wirklich der Wahrheit entspricht, ob es so ist, dass die Menschen irgendwie eventuell nicht besser wissen, wie sie sich ernähren können oder ob einfach wirklich das Geld fehlt. Und von Anfang an fanden wir jetzt mit unserer Projektgruppe das Thema sehr interessant und deswegen dachten wir einfach vielleicht, dass wir zur Tafel gehen und dort mal schauen, woran es wirklich liegt, dass vielleicht wirklich sozial Schwächere sich eventuell nicht die Möglichkeiten und die Mittel haben, sich gesund zu ernähren oder ob einfach schlicht das Wissen fehlt.
Hm. Was sind denn so diese Mythen? Du hast gerade schon von den Sachen erzählt, die wir annehmen von Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben. Könnt ihr so ein paar der Mythen mal in Worte fassen, die kursieren?
Also ich glaube, ganz groß ist es, dass einfach zum Beispiel die Bildung fehlt, also fehlender Schulabschluss oder einfach keine abgeschlossene Berufsausbildung und so irgendwie das Wissen fehlt.
Mhm.
Oder dass die Menschen vielleicht es gar nicht wollen. Also dass zum Beispiel viele Leute einfach Arbeitslosengeld 2 beziehen und es auch irgendwie nicht wichtig ist, haben wir in der Tat öfter gehört. Und dass hauptsächlich das Wissen fehlt, sich gesund zu ernähren. Und das fanden wir halt wirklich sehr interessant, ob es halt wirklich so ist.
Okay, wie seid ihr dann an das Thema rangekommen? Also habt ihr das an euren Professor herangetragen oder war das so ein Zusammenspiel?
Wir hatten am Anfang sehr große und viele Möglichkeiten und haben uns halt einfach zusammengesetzt und haben wirklich eine Mindmap gemacht und geguckt, was uns wirklich interessiert. Und sind sehr schnell, sage ich mal, auf das Thema gekommen, finanzielle Probleme, weil es ist mittlerweile ja doch sehr wichtig. Und jetzt durch Corona, würde ich sagen, hat das Thema auch noch ein bisschen an Relevanz zugenommen und haben dann einfach angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und sind dann sehr schnell auf die Tafel hier in Fulda gekommen und haben so rausgefunden, dass wir uns mit dem Thema noch weiter beschäftigen wollen.
Und da sind wir schon in der Arbeit eigentlich drin. Also was die Studierenden gemacht haben, ist eben mehrere Tage bei den Tafeln verbringen, dort auch mitarbeiten, Menschen kennenlernen, mit den Menschen dort ins Gespräch kommen und zu schauen, was ist denn dran an den Mythen, die wir so vielleicht alle aus den Medien kennen und wie sieht das in Fulda vor Ort in der Realität aus. Und um das nochmal wissenschaftlich einzuordnen, habe ich mich im Vorfeld mit Professor Klotter unterhalten, der die Studierenden bei ihrer Arbeit begleitet hat. Er wird uns erzählen, wie sich dieses ganze Thema auf der einen Seite einordnet und warum so wenig Wissenschaftler sich überhaupt für diesen Aspekt der Ernährungsarmut interessieren, also warum die Forschungslage da bisher sehr gering ist. Viel Spaß beim Zuhören. Professor Klotter, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte ordnen Sie doch für uns kurz ein, wie sich die Untersuchung der Studierenden in den aktuellen Forschungsstand einordnet.
Also ernährungswissenschaftlich gibt es so gut wie keine Forschung. Also soziale Arbeit ist da was anderes, aber die Ernährungswissenschaft, das ist jetzt meine Kritik, kümmert sich nicht um die sozial schlechter Gestellten. Lesen Sie die Verbandsgeschichten durch, das ist eine Sprache, die Otto Normalverbraucher kaum verstehen kann.
Lassen Sie uns mal den Begriff der Ernährungsarmut, auf den sich die Studierenden beziehen, einordnen. Was genau verstehen wir darunter?
Ich mache einen kleinen Bogen dazu.
Ja.
Die Lebenserwartung in Deutschland differiert zwischen den sozial besser gestellten und sozial schlechter gestellten um 8 bis 10 Jahre.
Okay.
8 bis 10 Jahre Unterschied.
Das ist viel.
Das ist viel. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Und sozial schlechter gestellt bedeutet auch, sich schlechter zu ernähren. Als Überlebensreflex wird dann viel Fettes und Süßes gegessen, weil die Angst vor dem Verhungern aus den Köpfen noch nicht raus ist. Wer sozial schlechter gestellt ist, isst mehr Fleisch, weil Fleisch das Symbol für Wohlstand ist. Das heißt, die haben gute Gründe, sich aus Sicht der Expertinnen schlechter zu ernähren. Das sind Überlebensreflexe. Und die verkürzte Lebenserwartung hängt auch zusammen mit der schlechteren Ernährung.
Hat das auch was mit Ernährungsbildung zu tun? Also, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich gesünder ernähren können?
Es hat definitiv auch was mit Bildung zu tun. Das sagen auch die Studien, dass sie weniger wissen. Aber ich würde auch sagen, wichtiger ist sozusagen, ich möchte überleben. Und Fett und Süß steht für Überleben und Fleisch auch. Also Sie müssen sich hineinversetzen in jemand, der Hartz IV bezieht oder obdachlos ist. Die haben doch Angst, dass morgen, meinetwegen der Ukraine-Krieg, weiter tobt und auf einmal Hartz IV gestrichen wird, etc. Also wer sozial schlecht gestellt ist, hat Angst, nicht zu überleben. Das kann man doch anschauen, als das erste Lockdown war Corona. In Berlin waren die Geschäfte leergeräumt. Ja, also das war unfassbar, dass sozusagen die Angst auch den Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin sofort überfällt. Morgen habe ich nichts mehr zu essen. Vergleiche 24.12., also Weihnachten, Heiligabend, wo um 8 Uhr morgens die Leute im Geschäft stehen, als ob sie in 3 Tagen tot sind. Also so ist die Angst vom Verhungern immer noch im unbewussten Allgegenwart.
Das hat man ja auch zu Beginn der Pandemie deutlich gemerkt. Diejenigen, die sozial schwächer sind, sozial schlechter gestellt sind, waren auch die, die die Pandemie am stärksten getroffen hat, weil natürlich alle Einrichtungen erstmal geschlossen waren, um auch die Arbeitenden und die Helfer dort zu schützen. Aber das hat ja genau die getroffen, die die Hilfe am dringendsten brauchen, die plötzlich keinen Anlaufpunkt mehr hatten.
Absolut. Na, stellen Sie vor, Sie sind obdachlos und Sie leben oder überleben wegen der Tafel und die Tafel hat geschlossen.
Ja.
Das muss man sich einfach nur die Panik veranschaulichen, eine Ahnung der Panik zu bekommen, was das bedeutet.
Warum wird denn so wenig aus ernährungswissenschaftlicher Sicht darüber geforscht? Das ist doch ein spannender Ansatzpunkt.
Es ist ein extrem spannender Ansatzpunkt. Aber die Ernährungswissenschaft ist sozusagen normativ aufgestellt. Sie sagt, sie definiert, das ist gesunde Ernährung. Die Ernährungswissenschaft bekam im 19. Jahrhundert den staatlichen Auftrag, schaut, untersucht, welche Inhaltsstoffe, in welchem Umfang die Bevölkerung essen muss, damit sie leistungsfähig ist. Das war der Auftrag. Und dementsprechend wäre Norm aufgestellt, du musst das und das essen, dann bist du leistungsstark und die sozial schlechter Gestellten kümmert sich kein Mensch. Die werden einfach ignoriert, weil die Forschung ist, Ernährungswissenschaft ist normativ. Die gesunde Ernährung.
Diejenigen, die sozial schlechter gestellt sind, auf die Tafeln angewiesen sind, können sich das ja gar nicht aussuchen, weil die Tafeln ja die Lebensmittel bekommen, die praktisch übrig bleiben, also weggeworfen werden würden.
Also da hört die gesunde Ernährung auf. Das ist völlig absurd. Und dementsprechend müsste die Forschung sich darauf konzentrieren, wie können wir die sozial schlechter Gestellten, auch die Obdachlosen, was können die essen, wie können wir das organisieren, dass die genug zu essen haben und vielleicht auch etwas Gesundes zu essen haben. Aber das ist bisher kein Fokus.
Und da sind wir wieder. Wie habt ihr Studierenden jetzt eure Vorrecherchen begonnen? Also was waren die Punkte, die ihr machen musstet, um überhaupt diese Arbeit starten zu können? Ihr könnt ja nicht einfach zu den Tafeln gehen und sagen, ha, hier sind wir wollen jetzt mal mit Menschen reden.
Wir haben jetzt mal mit einer ganz einfachen Literaturrecherche begonnen in der Bibliothek und auch in der Online-Bibliothek und uns erstmal einen groben Überblick verschafft, wie sieht die Datenlage aus und wie erstellt man überhaupt einen Fragebogen und auf welche Aspekte müssen wir dort genau achten.
Alles klar, das gehört ja auch zu eurer Ausbildung. Ihr habt das wahrscheinlich vorher noch nie gemacht, wie man so einen Fragebogen wirklich aufstellt, oder?
Wir hatten in den vorherigen Semester schon ein Modul dazu, aber natürlich nicht so vertieft, wie wir es jetzt in dem Rahmen gebraucht haben. Also es hieß, dass wir uns da noch mal genauer einlesen mussten.
Wie stellt man denn einen Fragebogen auf? Ihr setzt euch ja dann nicht hin und schreibt einfach nur Fragen runter und wenn ihr 10 Fragen habt, seid ihr fertig.
Es geht auch um die Struktur, also wie ist er aufgebaut, mit welchen Fragen beginnt man am besten Da ist halt auch wichtig, dass so personenbezogene Fragen halt auch am Ende des Fragebogens stehen. Und da wir halt auch eine Gruppe ansprechen, die eventuell nicht so einen hohen Bildungsabschluss hat, war es uns auch wichtig, dass wir den Fragebogen leicht verständlich stellen, wenig Fachausdrücke verwenden und halt einfach im Sprachstil einfach gehalten.
Einfache Sprache, ne? Also das, was ja immer ein Problem ist zwischen dem, was die Wissenschaft hinterher schreibt und dem, was dann in den Medien kommt oder was versucht wird eben zu transferieren in die Gesellschaft hinein.
Ja, also es war für uns schon schwierig, weil wir uns ja in den Bereichen schon gut auskennen und manche Begriffe für uns sehr verständlich sind. Dann dafür ein Synonym zu finden, was das gleiche ausdrückt, aber etwas einfacher verständlich ist. Da haben wir auch dann mit der Tafel nochmal Rücksprache gehalten, auch mit dem Herrn Klotter, der uns da auch immer unterstützt hat.
Wie habt ihr denn aus diesen Vorrecherchen und aus der Erstellung des Fragebogens jetzt euren Forschungsgegenstand, eure Forschungsfrage entwickelt? Wie seid ihr dabei vorgegangen?
Bei unserer Recherche ist uns ja einerseits bewusst geworden, dass die Datenlage relativ knapp ist. Aber zu dem, was wir gefunden haben, haben wir uns überlegt, dass wir das mit in den Fragebogen sozusagen mit einbauen, um halt zu schauen, wie es wirklich in der Realität ist, um selbst einen Einblick zu bekommen. Und dadurch haben wir den Fragebogen in 5 unterschiedliche Teile aufgebaut. Zuerst kamen Fragen zur Tafel, dann Fragen zum Ernährungswissen, Fragen zum Ernährungsverhalten, dann personenbezogene Fragen und am Ende noch Verbesserungsvorschläge, damit wir selbst sozusagen einen direkten Vergleich, auch wenn es nur bei wenigen Personen jetzt hier vor Ort in Fulda durchgeführt wurde, aber dass wir eben mal in die Realität einen kleinen Einblick noch mit dazu bekommen.
Ihr habt gerade schon gesagt, dass die Forschungslage wirklich gering ist. Und das hat ja auch Professor Klotter in seinem Statement gesagt. Aber wir hören doch ziemlich oft von diesen Themen in den Medien. Welche Rolle spielen eurer Meinung nach die Medien in diesem Bereich, wenn es so wenig Fakten zu dem Thema gibt?
Die Medien haben schon eine große Rolle, weil sie ja in erster Linie darauf aufmerksam machen können und halt auch Problemfelder konkret ansprechen können und sie somit auch an die Öffentlichkeit tragen können, um darauf aufmerksam zu machen. Die Bevölkerung steht dann in der Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen und dieses Problem dann weiter hochzutragen an die Politik, dass sich langfristig daran etwas ändern kann.
Okay. Na, eure Arbeit wird ja einen kleinen Beitrag auf jeden Fall dazu leisten können, aufmerksam zu machen auf das Thema. Wir wissen jetzt schon, dass ihr zu den Tafeln gegangen seid, um dort Umfragen zu machen und ihr habt diesen Fragebogen erstellt. Warum waren die Tafeln für euch zum Thema Ernährungsarmut der wichtigste Ansprechpartner?
In Deutschland sind die Tafeln sozusagen der stellvertretende Ort für Ernährungsarmut, die beste Anlaufstelle, wo auch die meisten Menschen, die davon betroffen sind, hingehen. Außerdem haben wir bei unserer Recherche unterschiedlichste Artikel dazu gefunden, dass das Gefühl immer mehr aufkommt, dass die Politik die Verantwortung in Bezug auf Ernährungsarmut an die Tafeln mit abgibt. Und davon wollten wir uns eben auch erstmal noch ein eigenes Bild bei den Tafeln vor Ort machen, wie die Mitarbeitenden das einerseits auch sehen und die Betroffenen.
Was wusstet ihr denn vorher über die Tafeln, bevor ihr angefangen habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen?
Uns war klar, dass die Tafel sich auch mit Lebensmittelverschwendung auseinandersetzt, was natürlich für uns Ökotrophologen auch immer ein sehr gutes Thema ist. Und dass von unterschiedlichsten Lebensmittelunternehmen und auch Bäckereien übrig gebliebene Lebensmittel eben an die Tafel weitergegeben werden und vor Ort an Personen, die Ernährungsarmut betrifft, weitergegeben werden. Also so grobe Informationen hatten wir davor schon dadurch, dass man auch in der Gesellschaft einfach ab und an davon mitbekommt. Wir haben per E-Mail Kontakt zu Vertretern der Tafel eben aufgenommen und haben erstmal gefragt, ob das Interesse überhaupt besteht, mit uns zusammenzuarbeiten. Die Tafel war da sehr offen uns gegenüber, hat auch gemeint, dass das schon ab und an mal vorkam, dass Umfragen vor Ort durchgeführt wurden und ja, war jederzeit für uns ansprechbar.
Wie habt ihr dann euren Zeitrahmen aufgebaut?
Also wir haben ja ungefähr vor einem Jahr damit angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen Und uns war klar, dass wir im zweiten Semester eben erstmal, sind jetzt im vierten Semester, und dass wir uns im zweiten Semester erstmal um den Kontakt mit der Tafel kümmern und uns mit dem Fragebogen beschäftigen und unsere Recherchen eben erstmal durchführen. Wir wussten, dass wir, wenn es passen würde, das Semester darauf, im dritten Semester, die Umfrage dann vor Ort an der Tafel durchführen wollen und den Fragebogen auch direkt danach auswerten möchten, der Tafel Informationen, die rausgekommen sind, bei unserer Befragung zukommen lassen möchten. Und dann wollten wir eben mit der Medienarbeit auch starten, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und zum Ende dann einen Brief zu formulieren, der unsere Beobachtungen und Erkenntnisse sozusagen zusammenfasst.
Okay, jetzt seid ihr zu den Tafeln gegangen, das war im Oktober.
Genau, ja.
Okay, wen habt ihr denn da so getroffen? Wer sind die Menschen, die ihr bei den Tafeln erlebt habt? Was haben die euch erzählt?
Man hört ja immer von den typischen Klischees, dass hauptsächlich RentnerInnen davon betroffen sind. Wir haben auch vor Ort sehr viele RentnerInnen getroffen, aber eben nicht nur. Also es ist eine sehr breit gefächerte Gruppe, die das Thema betrifft. Es waren sehr, sehr viele Kinder auch mit vor Ort, teilweise alleinerziehende Mütter oder Väter, teilweise ganze Familien, auch Personen, die aus anderen Ländern kommen und jetzt halt noch in die Heimat sozusagen Geld schicken und deswegen auch zu wenig Geld hier halt übrig haben. Personen, die Krankheitsfälle in der Familie haben oder selbst davon betroffen sind, deswegen nicht mehr arbeiten können. Also es war wirklich sehr breit gefächert und man kann das Ganze nicht auf eine Gesellschaftsgruppe beispielsweise runterfahren. Studierende waren auch vor Ort und auch immer dieses typische Klischee, dass es nur Arbeitslose betrifft, stimmt eben auch nicht. Wir haben letztendlich genauso viele Leute befragt, die arbeiten, wie Leute, die arbeitslos sind.
Okay, und ihr habt ja sicherlich auch mit den Mitarbeitenden der Tafeln dort vor Ort gesprochen, oder?
Ja, genau. Wir haben ja vor Ort auch bei der Tafel ein paar Tage mal ausgeholfen, um so auch einen Einblick zu bekommen. Und haben uns dann mit den Mitarbeitenden auch unterhalten. Die Mitarbeiterinnen vor Ort waren einerseits viele SeniorInnen und ja allgemein RentnerInnen, aber wir haben auch viele arbeitende Personen getroffen, die das nebenbei noch miterledigen, ab und an mal zur Tafel zu gehen, weil sie einfach ehrenamtlich helfen möchten. Teilweise waren auch andere Studierende mit da oder von anderen Firmen, die ihren Mitarbeitenden einmal auch einen Einblick eben in die Arbeit der Tafel geben wollten.
Was hat euch bei diesen Treffen, bei diesen Besuchen und vielleicht auch bei eurer eigenen Mitarbeit überrascht?
Uns hat einerseits überrascht, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Also uns war natürlich bewusst, dass das keine einfache Arbeit ist, aber wie viele Einzelschritte, bis man überhaupt mal so weit kommt und den Personen die Lebensmittel auszugeben, wie viel davor noch gemacht werden muss, das war uns vielleicht nicht ganz so sehr bewusst. Auch nicht, wie viele Ehrenamtliche hier in Fulda vor Ort letztendlich waren und wie engagiert und gerne die wirklich ihre Arbeit machen.
Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und erzählen, was die einzelnen Arbeitsschritte sind.
Wenn die Lieferungen der Lebensmittel kommen, werden diese eben erstmal ausgeräumt und dann auch aussortiert, weil auch bei den Lebensmitteln, die von den Firmen nicht mehr weiterverwendet werden können, sind natürlich immer noch welche dabei, die dann schon teilweise angeschimmelt sind oder ähnliches. Und das muss natürlich aussortiert werden. Die einzelnen Lebensmittelgruppen werden dann in Kisten sortiert. Und vor der Covid-19-Zeit war es so, dass die Personen, die zur Tafel kommen, sich vor Ort raussuchen konnten, was sie mitnehmen und was sie für sich wirklich brauchen. Während der Covid-19-Pandemie war es so, dass Tüten schon im Vorhinein zusammengepackt wurden, wo von allem ja so ein bisschen was drin ist. Also jeder bekommt immer das Gleiche. Und das wird dann eben nur noch ausgegeben direkt an die Menschen. Und die können nicht mehr selbst aussuchen, ja, was sie haben wollen.
Ja, das macht es ja auch wieder schwierig, selber zu beeinflussen, wie gesund man sich ernährt, oder?
Ja, genau. Und eben auch, dass es ja komplett unterschiedliche, wie vorhin schon genannt, komplett unterschiedliche Personengruppen sind, die Tafel besuchen. teilweise sind Personen mit Kindern dabei, teilweise Personen ohne Kinder. Und die haben natürlich dann auch erst recht komplett unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensmittel, die sie letztendlich brauchen.
Könnt ihr ein paar Beispiele von den Menschen nennen, die ihr dort getroffen habt, was die euch so erzählt haben?
Ich glaube, es gab wirklich sehr viele verschiedene Sachen und es haben uns viele Menschen erzählt, dass sie sehr dankbar sind, dass sie die Tafel sozusagen als Möglichkeit haben, vielleicht auch günstiger an Obst und Gemüse zu kommen, weil was erwähnt werden muss. Also hauptsächlich gibt die Tafel, glaube ich, Obst, Gemüse und Brot aus. Wenn man das jetzt mal so grob zusammenfasst, andere Lebensmittelgruppen sind eher selten anzutreffen. Und die meisten Menschen aus der Tafel haben wirklich sehr positiv hervorgehoben, dass sie halt eben billiger an Obst und Gemüse kommen und das wirklich zu schätzen wissen, weil das ansonsten eben mittlerweile im Supermarkt und Discounter eben nicht mehr möglich ist. Also das wurde wirklich sehr oft positiv erwähnt.
Das zeigt ja auch schon deutlich auf, was Ernährungsarmut bedeutet. Also nicht nur, dass man wenig Geld zur Verfügung hat, sondern auch, dass die Auswahl der Lebensmittel, die man sich leisten kann, enorm sinkt. Und ja, man eben kaum noch schauen kann, ist das jetzt das Gesündeste, was ich mir aussuche? Das heißt, diese Vorwürfe, diese Mythen, dass sich Menschen mit wenig Geld schlecht ernähren, sind ja eigentlich Vorwürfe, die relativ ungerecht sind, weil die das gar nicht beeinflussen können in vielerlei Hinsicht. Also müssen halt nehmen, was ja ins Budget passt.
Ja, genau. Die haben eben nicht die Möglichkeiten, sich frei beim Einkaufen auszusuchen, was sie jetzt mitnehmen wollen und ob man dann vielleicht noch mit auf Bioprodukte und wenig Verpackung achtet, sondern bei denen geht es wirklich mit darum, dass überhaupt Lebensmittel da sind. Es liegt nicht an dem Wissen, dass das fehlt oder so, sondern es liegt wirklich daran, dass sie es einfach nicht anders umsetzen können, weil sie nicht die Möglichkeiten dazu haben.
Okay, ihr habt ja mir im Vorgespräch auch angekündigt, dass ihr so ein paar Geschichten mitgebracht habt. Eine dieser Geschichten wollen wir euch jetzt kurz einspielen.
Anna ist 47 und Mutter von 3 Kindern. Sie hat trotz Fachabitur und abgeschlossener Berufsausbildung keine ausreichenden finanziellen Mittel, um sich selbstständig zu versorgen. Sie würde sich wünschen, dass die Tafel ihr Angebot erweitern und ausbauen kann, zum Beispiel durch das Verkaufen von Gebrauchsartikeln und Spielzeug für ihre Kinder.
Das war Episode 1 unserer Doppelfolge zum Thema Ernährungsarmut in Deutschland. In der nächsten Folge werden wir tiefer in die Umfrage der Studierenden einsteigen, uns die Ergebnisse, soweit sie bisher ausgewertet sind, ansehen und darüber sprechen, was mit diesen Ergebnissen nun konkret passieren soll. Außerdem haben wir uns Professor Dr. Richard Hartmann von den Tafeln eingeladen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch Gesprächsstoff gefällt, freuen wir uns über ein Abo und natürlich auch über Feedback. Bis zum nächsten Mal.